Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Herzlich willkommen zu Folge 23 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstag, der 26. September. Und wir, das sind Maximilian Amos aus der Beck Aktuell Redaktion und als Außenreporterin diesmal Pia Lorenz, Chefredakteurin bei Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und mein Name ist immer noch Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin. Wir haben heute folgende Themen. Wir schauen auf die Brutstätte des Rechts von morgen, den Deutschen Juristentag. Wir beschäftigen uns mit Israel, explodierenden Pagern und Funkgeräten und ob und wenn ja was das humanitäre Völkerrecht zu diesen Taktiken sagt. Schleswig-Holstein streicht Gerichtsstandorte, da wollen wir mehr wissen. Und wir sprechen über undurchsichtige Vergütungsmodelle von Anwälten. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob man mit einem Fax ans Finanzamt Volksverhetzung begehen kann. Zuallererst gehen wir nach Stuttgart zum Deutschen Juristentag. Pia Lorenz ist derzeit dort und schwelgt in Nostalgie. Wir klären gleich auch noch, warum sie so gerührt ist von der Veranstaltung und wir haben es geschafft, mit ihr zu sprechen. Pia, wie ist denn die Lage in Stuttgart?
Ja, hello aus Stuttgart. Moin, aus der Liederhalle hier in Stuttgart. An Tag 2 des Juristentags fühlt es sich so ein bisschen an, wie es sich immer an Tag 2 von Tagungen anfühlt. Man hat irgendwie eine latent kratzige Stimme, zu wenig geschlafen und irgendwie sich mit sehr, sehr vielen Menschen unterhalten. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger wichtig für die Hörerinnen und Hörer, als dass ich ein bisschen vom Juristentag erzähle. Also hier in der ziemlich unübersichtlichen und verschachtelten, das muss man durchaus mal als Kritikpunkt anmerken, Liederhalle in Stuttgart sind nach Angaben des DJT so um die 2300 Menschen. Das ist natürlich schon irgendwie eine krasse Ansage, 2300 Juristinnen und Juristen auf einem Haufen. Wie lustig kann das per se sein? Dabei muss man sagen, dass Juristentage, anders als sich das vielleicht anhört, häufig schon sehr lustig sind.
Auf wie vielen Juristentagen warst du denn schon?
Ja, ich war tatsächlich schon auf einigen Juristentagen und deshalb sollte ich das jetzt auch mal hier kurz transparent machen. Ich habe lange Jahre für den Deutschen Juristentag gearbeitet in der Presseabteilung und deshalb habe ich natürlich irgendwie eine gewisse Affinität zu dieser Institution und ich sage mit voller Absicht Institution, denn den Deutschen Juristentag gibt es, ich glaube, seit 1860 und seitdem treffen sich mal mit kurzen Unterbrechungen, zum Beispiel während des Nationalsozialismus, denn da hat der Juristentag sich damals quasi aus Protest aufgelöst. Und auch mit einer kleinen Unterbrechung in den Corona-Jahren, ich glaube 2020 ist ausgefallen. Seitdem treffen sich ja meistens so mehrere tausend Juristinnen und Juristen alle 2 Jahre in einer anderen Stadt und sprechen über Recht. Und das ist halt insofern schon ungewöhnlich, als es quasi nicht eine Gruppe von Juristinnen und Juristen ist, also keine Branche. Wir reden nicht von Anwältinnen oder von Unternehmensjuristen oder von Justizjuristinnen, sondern alle treffen sich hier. Es gibt, ich glaube, das kann man schon sagen, durchaus ein bisschen Überhang in Richtung Justiz. Also hier sind schon sehr, sehr viele Justizjuristinnen und Juristen vor Ort, aber es sind eben auch Anwälte da. Es sind Leute aus Behörden hier. Es sind Unternehmensjuristinnen und Juristen da. Und man spricht tatsächlich nur über Inhalte. Das ist halt schon besonders und auch ein Grund dafür, dass der Deutsche Juristentag so ein recht besonderes Flair hat, muss ich sagen. Und da gibt es immer unterschiedliche Abteilungen. Ich gucke gerade, das sind auch in diesem Jahr 6 Abteilungen. Also dann setzt man sich im Zivilrecht zusammen, im Arbeitsrecht, im Strafrecht, im öffentlichen Recht, im Wirtschaftsrecht und im Medienrecht. Und jeweils wird über bestimmte Themen diskutiert, die 2 Jahre im Voraus, also fast 2 Jahre im Voraus quasi. Und man muss ehrlich sagen, es geht in diesem Jahr sehr, sehr viel um Krise. Also im öffentlichen Recht geht es ganz offiziell um die Bewältigung zukünftiger Krisen. Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen brauchen wir, um halt auf der einen Seite präventiv vernünftig zu arbeiten, um auf der anderen Seite aber auch helfen zu können. Also es geht eben auch um Hochwasser und so weiter, um Katastrophen, jetzt nicht nur in Anführungszeichen um Kriege.
Kannst du einmal beschreiben, was genau passiert und nach welcher Methode geht man da eigentlich vor, wenn man über Recht spricht, wie es ja auf dem Juristentag passieren soll?
Naja, man setzt sich natürlich nicht einfach nur zusammen und redet irgendwie lustig daher, sondern das ist schon recht wissenschaftlich fundiert und wie gesagt halt mit einer sehr langen Tradition. Es gibt immer ein Gutachten von einer sehr angesehenen Juristin oder einem angesehenen Juristen, der sich dazu äußert. Dann gibt es noch Referentinnen und Referenten, die was zum Gutachten sagen und dann setzt man sich halt zusammen mit irgendwas zwischen ein paar Dutzend und ein paar hundert Menschen, die dann über dieses jeweilige Thema diskutieren und danach gibt es sogenannte Beschlüsse. Also dann wird abgestimmt, dann können die die Mitglieder des Deutschen Juristentags halt abstimmen, welche dieser Beschlüsse, die da vorgelegt werden, angenommen oder abgelehnt werden sollen. Und diese Vorschläge sind durchaus relevant für den Gesetzgeber. Da ist auch der Deutsche Juristentag sehr stolz drauf, dass halt da häufig schon wirklich sozusagen Input gegeben wurde, der vom Gesetzgeber dann auch aufgenommen wurde. Ich habe es schon gesagt, es ging hier sehr viel um Krisen. Marco Buschmann, fand ich gestern sehr interessant, war hier und er hat einmal mehr, muss man ehrlich ja sagen, gut gesprochen. Er hat gesagt, ja, wir sprechen hier auch von multiplen Krisen, das ist uns irgendwie allen klar. Er möchte aber unbedingt auch sozusagen für Zuversicht werben. Ich fand das echt ganz schön. Er hat eben gesagt, dass er vor allem aus dem 75. Jubiläumsjahr des Grundgesetzes Zuversicht zieht und gesagt so, naja, wenn die Mütter und Väter des Grundgesetzes es geschafft haben, unter den Bedingungen der Entstehung des Grundgesetzes, also in der Nachkriegszeit, es zu schaffen, sich stark zu machen und einzustehen für Prinzipien wie Menschenwürde und für individuelle Grundrechte, für eine unabhängige Justiz und eben auch diese Macht des Bundesverfassungsgerichts zu installieren, das ja auch demokratisch verabschiedete Gesetze außer Kraft setzen kann. Also in einer Zeit, wo ja alles in Trümmern lag, wo Menschen Trauerarbeit machen mussten, wo Frauen vergewaltigt worden waren und so, als es eine prekäre Versorgungslage gab, dann sollten wir das doch heute auch schaffen, im Prinzip mit demselben Instrument, das uns zur Verfügung steht, nämlich einem total großartigen Grundgesetz, das ja, wie Buschmann eben auch noch sagte, keine Schönwetterverfassung, ein sehr schöner Begriff, sei und ja auch in den letzten Jahrzehnten bewiesen hat, dass es uns durch wirklich multiple Krisen auch schon sehr gut durchgeholfen hat. Fand ich irgendwie ganz schön. Natürlich geht es hier auch sehr konstruktiv halt darum, sozusagen, wie kann man Krisen vermeiden und wie kann man mit ihnen umgehen, wenn sie da sind. Aber tatsächlich kann man ja, glaube ich, auch sozusagen beim Juristentag nicht leugnen, dass halt schon die Stimmung allgemein sehr, sehr gedrückt ist angesichts der Weltlage. Wichtig ist mir aber noch, dass man durchaus jungen Menschen mitgeben kann, wenn sie Lust haben, sich einzubringen beim Deutschen Juristentag. Wie gesagt, alle 2 Jahre findet diese Veranstaltung in der anderen Stadt statt. Und ich kann sehr dafür werben, dass sie in 2 Jahren in Erfurt stattfindet. Da habe ich nämlich damals meinen ersten Juristentag 2008 verbracht. Und es war wirklich eine großartige Woche. Man trifft so tolle Menschen. Die reichen OLG-Richter die Eintrittskarten ab und die Presseabteilung wird geleitet von Richterinnen und Richtern und Anwälte kümmern sich um die Fahrerstaffel. Also es ist wirklich super spannend. Man trifft ganz viele tolle Menschen und man kann halt dabei sein, wenn so ein bisschen versucht wird, Recht weiter fortzuentwickeln. Ich kann das wirklich nur empfehlen, auch eben gerade für Referendarinnen und Referendare, sich da einzubringen. Es gibt auch immer besondere Veranstaltungen für eben die Nachwuchsjuristinnen und Juristen. Und da wurde gestern auch schon Druck gemacht und gesagt so, hey, wir wollen hier mehr Digitalisierung und so. Da gibt es durchaus viele Leute, also das war richtig voll dort. Und die Leute hatten richtig Bock, haben aber schon auch gesagt, hier müssen wir auch mal ein bisschen was verändern. Es gibt auch immer in jeder Abteilung, also eben je nach Interessengebiet, ich glaube morgens, es war jetzt heute Morgen auch, um 8 Uhr oder um 8.30 Uhr, setzt sich dann der Abteilungsleiter speziell nochmal mit den jungen Leuten hin, erklärt alles auf Augenhöhe, sagt, worum geht's hier, sagt, bitte bringt euch ein in die Diskussion, bringt eure Perspektive ein, wir brauchen euch hier. Und es ist wirklich super toll, egal ob man jetzt sozusagen Mitglied ist und mitmachen darf oder ob man mitarbeitet und sich da wirklich organisatorisch und ganz praktisch mit einbringt. Und damit ihr jetzt nicht nur meine definitiv subjektiv eingefärbten Eindrücke vom Deutschen Juristentag hier aus Stuttgart bekommt, habe ich lieber nochmal mit dem diesjährigen Präsidenten des Deutschen Juristentags gesprochen und begrüße ganz herzlich Professor Dr. Henning Radke, seines Zeichens Bundesverfassungsrichter, hier aber vor allem in seinem Job als Präsident des 74. Deutschen Juristentags. Herr Professor Radke, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Allein in der letzten Stunde waren Sie beim Empfang der Grünen, bei dem des Deutschen Anwaltvereins und bei dem der FDP, wie ich gerade noch gelernt habe. Das waren nur die Anlässe, die wir schon mitgekriegt haben. Überall halten Sie Ansprachen, sind den ganzen Tag unterwegs. Das ist das erste Mal für Sie als Präsident. Was machen Sie eigentlich inhaltlich? Können Sie überhaupt inhaltlich arbeiten? Was genau ist Ihr Job? Und so ein bisschen, wie anstrengend ist das Ganze?
Das ist eine gute Frage, Frau Lorenz. Vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Die inhaltliche Arbeit, die der Präsident leistet, ist eine, die letztlich im Vorfeld des Juristentages schon stattfindet, weil er eben dann doch eingebunden ist in die Organisation der Tagung. Vorher als Vorsitzender der ständigen Deputation, also des Vorstandes des Vereins Deutscher Juristentag, mitbestimmt darüber, welche Themen auf dem Juristentag behandelt werden und dann natürlich in der Umsetzung dieser Planung versucht zu helfen, etwa wie bekommt man ein Schlusspanel zum Ukraine-Krieg mit möglichst interessanten Vertreterinnen und Vertretern zusammen. Das ist etwas, was dann der Präsident durchaus selbst auch erledigt. Was er nicht mehr machen kann und ein bisschen vermisst zugegebenermaßen, selbst in einer Abteilung als Vorstand mitzuwirken und dort inhaltlich auf dem Juristentag zu wirken, das lässt sich einfach mit den sonstigen Aufgaben des Präsidenten nicht vereinbaren. Es sind Grußworte, nicht nur auf solchen Empfängen zu sprechen, sondern die Begrüßung als solche zu organisieren, sich um einen Teil der hochrangigen Gäste zu kümmern, die wir glücklicherweise hier haben, um eben dann auch eine gewisse Strahlkraft in die Politik hineinzuhaben. Und das, wie gesagt, lässt sehr wenig Zeit, auf dem Juristentag selbst noch inhaltlich tätig zu werden.
Sie sprechen es gerade schon an. Sie haben das gestern in Ihrer Eröffnungsrede auch gesagt. Das ist auch das Motto der Abteilung Öffentliches Recht, Bewältigung zukünftiger Krisen. Mein Eindruck ist allerdings, dass wir hier gerade sehr, sehr viel über Krise sprechen und dass die Krise keineswegs zukünftig ist, sondern längst gegenwärtig. Und dass das hier auch beim DJT die Themen und die Gespräche bestimmt. Sie sind jetzt seit gestern eigentlich ständig unterwegs, sprechen mit allen. Was ist Ihr Gefühl? Wie nehmen Sie die Stimmung hier wahr?
Also die Stimmung auf dem Juristentag selbst ist ausgesprochen gut und sehr gelöst. Und zwar unabhängig davon, dass alle sechs Fachabteilungsthemen, glaube ich, sehr ernste Themen und wirklich herausfordernde Themen zum Gegenstand haben. Ich habe allerdings den Eindruck, dass gestern der Bundesjustizminister den richtigen Ton getroffen hat. Er hat ja gar nicht in Abrede gestellt, dass wir in herausfordernden Zeiten leben, hat aber aus meiner Sicht den richtigen Hinweis gegeben, dass wir solche krisenhaften, herausfordernden Zeiten auch in der Vergangenheit, in den letzten 75 Jahren unter der Geltung des Grundgesetzes hatten, dass wir aber mit dem Grundgesetz und ich füge hinzu auch mit den Landesverfassungen doch so gute Grundlagen für unsere Staatlichkeit, vor allen Dingen für unsere Rechtsstaatlichkeit haben, dass wir den Herausforderungen begegnen werden. Das prägt, glaube ich, tatsächlich die Grundstimmung. Eigentlich nehme ich eher Aufbruchstimmung in vielerlei Hinsicht wahr und nicht etwa eine depressive Grundhaltung, es sei alles längst zu spät und wir könnten nichts tun.
Die Themen für den Kongress Deutscher Juristentag werden jeweils ja fast 2 Jahre im Voraus festgelegt. Die Erstellung der Gutachten dauert Monate, die Stellungnahmen dauern nochmal und so weiter. Trotzdem hat man eigentlich fast nie das Gefühl, dass die Themen überholt sind, sondern ich denke alle 2 Jahre wieder, wie krass, die sind ja jetzt total auf der Höhe der Zeit. Also im öffentlichen Recht irgendwie haben wir schon drüber gesprochen, Krise im Allgemeinen sozusagen, aber auch im Gesellschaftsrecht geht es um Klimaschutz, im Zivilrecht hochaktuell Prozessfinanzierung, Digitalisierung, Massenverfahren, also wo es ja quasi Mord und Totschlag gab schon in der Abteilung. Sehr interessant und sehr empfehlenswert. Hat der DJT hellseherische Fähigkeiten oder verändert sich die juristische Welt einfach langsamer als die Welt da draußen?
Also sie mag sich die juristische Welt ein wenig langsamer drehen als die sonstige Welt und ganz sicherlich etwas langsamer als die politische Welt in Berlin. Und natürlich verfügen wir nicht über hellseherische Fähigkeiten, aber wir verfügen über eine gute Struktur. Und diese gute Struktur ist tatsächlich die ständige Deputation. Das sind 24 Kolleginnen und Kollegen aus nahezu allen juristischen Professionen. Und das macht den Kern aus, weil so viel Know-how, so viel Erfahrung und so viel Expertise aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommt, haben wir es eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten immer geschafft, mit diesem Vorlauf von fast 2 Jahren, den Sie angesprochen haben, relativ präzise zu prognostizieren, was wird noch aktuell sein. Ein zweites wichtiges Instrument neben der Zusammensetzung ist zu versuchen, die Finger von absoluter Tagesaktualität zu lassen. Wenn man sich darauf einließe, dann wäre man wirklich in der Gefahr, dass man 2024, im November wird es wieder soweit sein, ein Thema beschließt, das 2026 beim nächsten Deutschen Juristentag überhaupt keine Relevanz mehr hat. Und wenn man versucht, langfristige Trends zu erkennen, dann hat man die Chance, auch noch 2026 als aktuell wahrgenommen zu werden.
Das Besondere am DJT ist ja, dass hier Juristinnen und Juristen aller Professionen aufeinandertreffen. Es soll gerade nicht um
Lobbyismus, das meine ich gar nicht böse, sondern in einem amerikanischen Sinne, für eine bestimmte Branche gehen, sondern um inhaltliche Diskussionen. Trotzdem weiß man auch, dass in der Vergangenheit schon Busse mit Gewerkschaftern angekarrt wurden, damit im Arbeitsrecht sozusagen wunschgemäß abgestimmt wurde. Und auch aktuell, ich habe es gerade schon angesprochen, ging es beim Thema Massenklagen in der Abteilung Zivilrecht dann durchaus auch um eine Vertreterin der VW-Kanzlei Freshfields, die quasi Mitgefühl für die verklagten Unternehmen eingefordert hat. Es gab doch schon relativ viel Empörung sozusagen. Ist eine rein sachliche, von jedem Lobbyismus losgelöste Diskussion nicht eine Illusion?
Nein, das glaube ich nicht, dass sie das ist. Und zwar deshalb nicht, weil wir natürlich auf der Ebene gerade der Referentinnen und Referenten versuchen, die häufig sehr, sehr unterschiedlichen Blickwinkel auf das Thema zu beleuchten. Und der Diskussionsverlauf und ganz am Ende auch die Beschlussfassung bringen dann zum Ausdruck, wer sich eigentlich mit seinen Argumenten durchgesetzt hat. Und es ist natürlich nicht ganz zufällig, dass Sie als, wenn Sie so wollen, kleines Negativbeispiel, das Arbeitsrecht genannt haben. Denn dort haben wir eine in den anderen Rechtsbereichen, jedenfalls in dieser Ausprägung, vermutlich nicht vorhandene Gegenüberstellung von Arbeitnehmerseite und Arbeitgeberseite, die gelegentlich ja sogar schon dazu geführt hat, dass in der arbeitsrechtlichen Abteilung nicht abgestimmt worden ist, weil keine der beiden Seiten das Risiko eingehen wollte, eine Abstimmungsniederlage zu erleiden. Das ist für den Deutschen Juristentag ein bisschen zwiespältig. Einerseits, weil wir ja gerade darauf ausgerichtet sind, eine Beschlussfassung herbeizuführen. Auf der anderen Seite, wenn wir irrelevant wären aus Sicht der Akteure, dann bräuchte man sich nicht der Abstimmung zu verweigern. Und insofern haben wir auch da ein gutes Gefühl, dass das, was wir machen, indem wir alle Interessen zu Wort kommen lassen, uns als Verein nicht positionieren in bestimmten Richtungen, sondern wirklich versuchen, Forum für alle Interessen zu sein, dass wir auf einem guten Weg sind. Wenn Sie mir die Bemerkung noch gestatten, mir wäre manchmal noch wohler und ich würde mich noch besser fühlen in unserer Gesellschaft, wenn dieses Klima der Bereitschaft, einander zuzuhören, das Argument der anderen zu hören und zu erkennen, da könnte auch etwas Wahres dran sein und ich bin bereit, meine bisher vertretene Auffassung zu korrigieren, vielleicht sogar aufzugeben, größer wäre. Dann wäre, wie gesagt, wären wir fast in einer idealen Gesellschaft.
Sie sprechen es selber an, das ist interessant. Ich wollte Sie das auch fragen. Gerade dieses wahnsinnig aufgeheizte Klima betrifft ja auch die Politik, politische Fragen und so weiter. Und können Sie die Frage beantworten, wie politisch eigentlich der Deutsche Juristentag ist? Oder anders gefragt, kann man überhaupt die Politik aus gedachtem Recht für die Zukunft raushalten? Wir tun ja immer gern so als Juristinnen und Juristen so, als wären wir nicht politisch. Ist das möglich? Ist irgendetwas unpolitisch ausgerechnet Recht?
Also Recht ist ganz sicherlich nicht unpolitisch. Es ist eben ein Mittel zur Gestaltung der Lebensverhältnisse und schon deshalb hat es immer eine politische Komponente. Und dass wir den Begriff der Rechtspolitik verwenden, zeigt das ja auch, dass wir so etwas haben. Und ganz am Ende ist ja im Idealzustand unser Zweck dann erfüllt, wenn das, was wir hier an Vorschlägen, die ja rechtspolitische Vorschläge sind, weil sie in ein Gesetzgebungsverfahren münden sollen, dort auch tatsächlich landen. Insofern ist auch der Deutsche Juristentag in diesem Sinne nicht unpolitisch. Was er aber ist, er ist eindeutig überparteilich und er steht außerhalb von, wenn Sie so wollen, Standesinteressen. Und das Schöne ist, hier reden der Deutsche Anwaltverein und der Deutsche Richterbund miteinander. Mhm. Sie sind auf denselben Empfängen, sie haben dieselben Probleme und sie diskutieren hier in einer gelösten Atmosphäre, in der es nicht immer darum geht zu zeigen, ich bin jetzt gerade der Verbandsvertreter, miteinander. Und wenn man an diesen Gesprächen teilhabt, dann sieht man, wie gut eigentlich die Akteure auf einer persönlichen Ebene miteinander auskommen, bereit sind zuzuhören. Und wenn wir dieses Forum zusätzlich zum Kernanliegen auch noch bedienen können, ist es umso besser.
Sie haben auch das gestern in Ihrer Eröffnungsrede schon angesprochen und wir reden jetzt darüber, dass wir versuchen, Anstöße zu geben hier für die nationale Gesetzgebung. Das meiste ist mittlerweile eigentlich international, kommt aus der EU. Sie haben gestern gesagt, Sie hätten gerne irgendwann einen europäischen Juristentag. Kommt der? Steht der vor der Tür? Können wir darauf hoffen?
Ich jedenfalls hoffe sehr darauf. Es ist so, dass wir in der Vergangenheit immerhin 7 europäische Juristentage, die dann auch in 7 verschiedenen Ländern ausgetragen worden sind, gehabt haben. Es ist nur eine noch größere Aufgabe, einen europäischen Juristentag zu organisieren, als einen nationalen Juristentag. Obwohl die Notwendigkeit da ist, denn Sie haben es angesprochen, wir haben einen Großteil von Rechtsetzung eben gar nicht mehr auf der Ebene der mitgliedstaatlichen Legislative, sondern eben auf der Ebene der Rechtsetzungsorgane der Union. Und deshalb wäre es wirklich wünschenswert, auch dort ein bisschen rechtsberatend, was die Gestaltung von zukünftigem Recht betrifft, tätig zu werden. Ein Kernproblem besteht darin, dass außerhalb des deutschsprachigen Bereichs es keine wirkliche Tradition von Juristentagen als Juristenvereinigungen gibt. Natürlich gibt es überall im europäischen Ausland eine Vielzahl von Fachgesellschaften. Aber Fachgesellschaften, die dann eben sehr schmal ausgerichtet sind.
Das Gesellschaftsrecht bedienen. Mit spitzer Zielgruppe und...
Exakt. Ja. Ja, aber der Gedanke einer Fach- und Teilrechtsgebiet übergreifenden Gruppierung, die weltanschaulich neutral, überpolitisch ist in dem von mir genannten Sinne, das gibt es nicht, sodass die größte Herausforderung darin besteht, Partner zu finden außerhalb des deutschsprachigen Bereichs, mit denen wir gemeinsam wieder den Europäischen Juristentag organisieren können. Wir haben heute mit den österreichischen Kollegen zusammengesetzt für eine Stunde, haben gemeinsam nach Strategien gesucht, haben dabei natürlich auch die in der Entstehung begriffene Europäische Kommission noch einmal durchgemustert. Gibt es dort Ansprechpartner, bei denen man vielleicht die Hoffnung haben kann, dass sie diesem Gedanken näher treten? Sie sehen, wir sind nicht untätig, weil wir
haben
sehr
sie
sicher sind.
Haben Sie schon jemanden
sind.
Ausgemacht oder ist das noch geheim?
Das ist noch geheim. Die Kommission steht ja auch noch gar nicht. Deshalb sind wir noch vorsichtig. Ja. Noch nicht vollständig, genau.
Zum Abschluss möchte ich noch einmal gerne auf die jungen Menschen kommen, weil wir uns mit dem Podcast ja auch in weiten Teilen an Examenskandidatinnen und so weiter richten. Sie haben gestern Morgen auch mit den Studierenden gesprochen, mit den Referendarinnen und Referendaren. Die Veranstaltung war wirklich gut besucht. Es wurde aber auch recht vehement zum Beispiel mehr Digitalisierung eingefordert. Es wurde darüber diskutiert, ob auch Nichtmitglieder ein Stimmrecht haben sollten, weil ja man ja zum Beispiel ein juristisches Examen, also kein Staatsexamen braucht, aber eine juristische abgelegte Prüfung, um überhaupt mitstimmen zu dürfen, um Mitglied werden zu dürfen. Wo könnte und wo müsste der Deutsche Juristentag vielleicht moderner werden? Und was können Sie jungen Menschen mitgeben? Warum sollten Sie sich heute schon und für morgen beim DJT engagieren? Jetzt ist noch Zeit für einen Werbebreak.
Genau. Sie sollten sich unbedingt deshalb im Deutschen Juristentag auch weiterhin engagieren, weil Ihnen das die Möglichkeit gibt, unabhängig von dem, was Sie dann später konkret im Hauptamt machen, an unserer Gesellschaft, dem Recht, das unsere Gesellschaft prägt, zu beteiligen, Einfluss zu nehmen, das zu tun, was wir eigentlich als eine Zivilgesellschaft im besten Sinne verstehen. Die Entstehung von Gesetzen, die Ergebnisse, die sich dann als Gesetz darstellen, nicht nur den dafür natürlich berufenen Parlamentariern und Parlamentarierinnen zu überlassen, sondern im Vorfeld Einfluss zu nehmen, diesen Staat, diese Gesellschaft mitzugestalten. Und es gibt jedenfalls, soweit es um die Rechtsetzung geht, glaube ich, kein besseres Forum als die Mitgliedschaft im Deutschen Juristentag und das Mitwirken auf dem Juristentag, um genau das zu tun. Wie können wir attraktiver werden? Ja, Digitalisierung ist ein wichtiges Stichwort. Wir sind in intensiven Gesprächen im Vorstand darüber, aber auch mit Dritten darüber, ob wir an unseren bisherigen Publikationsformen, die ja alle stark printgebunden sind, festhalten oder ob wir nicht zu anderen Publikationsformen kommen müssen. Wir sind dabei, die kleine App, die wir jetzt schon für den Juristentag haben, weiterzuentwickeln, noch mehr Anwendungen zu bieten. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Der schwierigste Einzelaspekt, den Sie angesprochen haben, ist die Frage der Mitgliedschaft und der Befugnis abzustimmen. Da bekenne ich, dass ich noch keinen Königsweg gefunden habe, weil wenn wir die Abstimmungsmöglichkeit vollständig frei gäben und sie abkoppelten von der Mitgliedschaft, dann fragen sich irgendwann unsere Mitglieder, warum bin ich eigentlich Mitglied, wenn all das, was den Juristentag ausmacht, nämlich mitgestalten zu können, am Ende auch ohne den Mitgliedsbeitrag zu haben ist. Was wir eben versuchen, ist, den Juristentag besonders attraktiv für die jungen Kolleginnen und Kollegen zu machen, indem sie deutlich weniger Beiträge zahlen als ältere Vollmitglieder. Aber die Mitgliedschaft im Moment ist, glaube ich, ein wichtiges Fund, weil wir ansonsten kaum noch jemanden erklären könnten, warum ich eigentlich Vereinsmitglied werden sollte. Aber auch da sind wir in jeder Deputationssitzung, gleich in jeder Vorstandssitzung, in intensiven Diskussionen untereinander. Und ich habe über viele Jahre diese Veranstaltung für die Studierenden und die Referendare und Referendarinnen selber begleitet. Das war immer unglaublich fruchtbar. Und wenn es gelingt, auch nur die Hälfte derjenigen, die dort teilnehmen, am Ende an den DJT zu binden, dann bin ich am Ende des Tages ein sehr, sehr glücklicher Mensch.
Und ich habe es ja schon im Intro gesagt, ich bin ja selber ein DJT-Groupie, ich muss mich an der Stelle outen. Und in Erfurt 2026 wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, unabhängig von Mitgliedschaften sich ehrenamtlich zu betätigen. Herr Professor Radke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für Gerechtigkeit und Loseblatt.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Pia. Und damit geht es jetzt zu einer ganz anderen Szene, nämlich der des Völkerrechts.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Es ist eine Militäraktion, die beispiellos ist. In knapper zeitlicher Folge explodierten zunächst Pager und dann Funkgeräte der Hisbollah im Libanon. Bewiesen ist bislang nicht viel und das wird vermutlich auch so bleiben, aber die Weltöffentlichkeit und auch wir in diesem Podcast wollen einmal annehmen, dass das dem Staat Israel zugeschrieben werden kann. Wir sprechen gleich noch mit Professor Dr. Heinsche von Hynek darüber, was das Völkerrecht dazu sagt.
Henrik, was wissen wir denn bislang jetzt überhaupt zu dem Thema? Was ist da genau passiert?
Ja, der Plot klingt wie aus einem Thriller. Am Dienstag vergangener Woche explodierten tausende Pager in Händen und Hosentaschen. Das Ziel waren Hisbollah-Anhänger, also Terroristen im Libanon und in Syrien. Mittwoch explodierten dann wie zum Hohn hunderte weitere Geräte. Diesmal waren es Funkgeräte, Walkie-Talkies. Und zig Menschen sind insgesamt an den Explosionen gestorben und 3000 etwa sollen verletzt worden sein. Was wir über den Hergang wissen, ist nicht viel. Es ist halt eine Geheimdienstaktion. Die Pager wurden von einer taiwanischen Firma hergestellt oder von einer Firma in Budapest, die die Markenrechte gekauft hatte. Und angeblich soll der Mossad, also der israelische Auslandsgeheimdienst, die Geräte bei der Herstellung mit Sprengstoff präpariert haben. Im Fall der Funkgeräte gibt es Angaben, denen zufolge der Mossad sogar eine ganze Fake-Firma aufgesetzt haben soll, die sowohl unpräparierte als auch präparierte Geräte verkauft habe. Aber das ist alles noch ein bisschen im Fluss und wie viel davon irgendwann mal endgültig sicher sein wird für die Geschichtsbücher, das wird sich erst noch herausstellen.
Ja, trotzdem, wenn man jetzt in den vergangenen Tagen sich ein bisschen dazu was durchgelesen hat, begegnen einem ja doch viele Stimmen auf dem Markt, die das Geschehen völkerrechtlich schon eingeordnet haben. Ne?
Genau, und wir werden euch dazu diverse Quellen in den Shownotes verlinken und wir haben ja gleich auch noch ein Expertengespräch. Ich will vorher kurz den Boden ein bisschen bereiten, weil es ein bisschen kompliziert werden könnte. Man muss mehrere Dinge unterscheiden. Einmal, welches Recht ist überhaupt anwendbar? Grundsätzlich, und Hörer unseres Podcasts wissen das, kann man im Völkerrecht unterscheiden zwischen humanitärem Völkerrecht, also den Kriegsregeln, also wie, wann und mit welchen Mitteln darf ich Menschen umbringen, oder Menschenrechte, das ist das, was in zivilen Zeiten greift. Und die Frage wird danach entschieden, ob ein internationaler oder ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt vorliegt. Hier wird es leider schon ein bisschen unübersichtlich. Man kann nämlich nur davon ausgehen, dass ein Konflikt zwischen Israel und Libanon vorliegt oder zwischen Israel und Hisbollah. Das wäre kein Staat. Aber man kann natürlich die Hisbollah-Aktion gegebenenfalls im Iran zuordnen. Da ist also schon viel im Unklaren. Als nächstes kann man sich dann fragen, gibt es irgendein spezielles Verbot, was jetzt verbietet, solche explodierenden Pager und Funkgeräte herzustellen? Und da gibt es tatsächlich ein UN-Waffenübereinkommen von 1983, das in Protokoll 2 Sprengfallen verbietet, also Booby Traps auf Englisch. Und das ist auch wieder problematisch, ob dieses Übereinkommen überhaupt jetzt greift und diesen Fall entscheiden kann, denn die Hisbollah hat das Vertragswerk nicht unterzeichnet. Und Israel hat die Anwendung durch eine Erklärung beschränkt auf internationale bewaffnete Konflikte mit Beteiligung regulärer Streitkräfte anderer Vertragsparteien und auf nicht internationale bewaffnete Konflikte auf dem Gebiet einer der hohen Vertragsparteien. Auch hier gibt es also diverse Ausstiegsmöglichkeiten. Und das ist nicht nur sozusagen la polar, sondern Stefan Theimer von der Universität Bonn sagt zum Beispiel, dass dieses zweite Zusatzprotokoll gar nicht anwendbar ist auf diesen nichtstaatlichen Akteur Hisbollah. Anders sieht es schon wieder der Völkerrechtler Andrew Clapham, glaube ich, spricht man ihn aus, von der Genfer Universität Graduate Institute, der hat der dpa ein Interview gegeben. Man kann allerdings auch argumentieren, dass dieses Funkgeräte gar keine Sprengfalle im engeren Sinne sind. Da kann man natürlich viele Abwägungen machen. Das machen wir bestimmt auch gleich mit unserem Experten. Dann ist die Frage, unabhängig von diesem Spezialverbot, führt das Ganze zu überflüssigen Verletzungen. Das klingt ein bisschen zynisch, aber man muss ja sagen, wenn man in einem internationalen Konflikt ist, dann ist natürlich das Schießen von Granaten immer mit Verletzungen verbunden. Aber es können natürlich zu Verletzungen kommen, die über das notwendige, militärisch notwendige Maß hinausgehen. Und der eben schon erwähnte Timon sagt dann zum Beispiel, im Grunde ist so ein explodierender Pager wie eine Granate. Das heißt, überflüssige Verletzungen verursacht das nicht. Es gibt sogar auch Stimmen, die sagen, im Grunde ist das ja viel zielgerichteter, als wenn man jetzt eine Granate schmeißt. Und dann zu guter Letzt gibt's noch das Unterscheidungsgebot. Das kennt bestimmt auch der Laie so einigermaßen. Man darf also jetzt nicht Zivilisten beschießen. Auch hier gilt ein bisschen der Zynismus des Krieges. Diese zivilen Opfer müssen nicht komplett vermieden werden. Das ist in einem Krieg praktisch nicht möglich, sondern sie dürfen nicht außer Verhältnis stehen. Timon ist da unentschieden. Er sagt, Israel muss keine Gewissheit haben, dass durch die Angriffe auf Hisbollah-Kämpfer nur Hisbollah-Kämpfer getötet und verwundet werden. Da kann also auch Verluste in der Zivilbevölkerung auftreten, ohne dass deswegen das Unterscheidungsgebot zwingend verletzt wird. Der eben erwähnte Andrew Clavin sieht es anders. Der sagt eben, da könnten Zivilisten durchaus verletzt werden und das ist völlig unvorhersehbar, wer da nun getroffen wird. Und da ist natürlich ganz viel auch noch am Sachverhalt rumzuquetschen. Also wir wissen nicht genau, also wir wissen nicht mal, dass der Mossad das überhaupt war. Wir wissen aber vor allen Dingen nicht, was er wusste und wie nun diese Explosionen genau ausgelöst wurden. Da kann man natürlich rumspekulieren und sagen, naja, das kann man ja schon relativ genau verfolgen. Man kann aber auch sagen, wer weiß denn, wer da nun gerade daneben steht. Es gab ja auch im Fernsehen Bilder davon, wo Funkgeräte in die Luft gegangen sind und das mitten im Supermarkt war, wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass das ein reiner Hisbollah-Supermarkt war. Naja, also der Völkerrechtler Daniel Rasmus Kahn hat im Spiegel, war das glaube ich, gesagt, dass der militärische Nutzen in keinem Verhältnis zum möglichen zivilen Schaden steht. Sieht es also ein bisschen wie Klaffer im Time und ist ein bisschen unentschieden. Thomas Buri wiederum, Professor für Europa und Völkerrecht an der Universität St. Gallen in der Schweiz, sagt, wenn es wirklich nur Angehörige der Hisbollah waren, die diese Pager-Funkgeräten hatten, sei diese Ausübung der Gewalt sehr zielgerichtet gewesen, besser als mit anderen Waffen sozusagen. Also, das sind die Abwägungen. Was für eine Art von Konflikt haben wir hier? Gab es überflüssige Verletzungen und wurde das Unterscheidungsgebot verletzt? So, über all das habe ich jetzt gesprochen mit Professor Dr. Heinzel von Heineck von der Viadrina Universität Frankfurt-Oder. Professor von Heinzel Heineck, herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Tag, Herr Widobild.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, das wird jetzt technisch. Ich will Sie zu Beginn dennoch ein bisschen herausfordern. Sehen Sie Raum dafür, dass die von Israel geführten Aktionen, soweit das bislang bekannt ist, völkerrechtlich zulässig sind?
In der Tat, aber dazu bedarf es dann doch schon einer sehr, ich sage mal, sophistischen Auslegung der anwendbaren Regeln.
Dann legen wir mal los. Wo würden Sie denn einsteigen wollen? Unterscheidung humanitäres Völkerrecht, Menschenrechte? Ich überlasse das jetzt ganz Ihnen.
Nein, ich glaube, hier besteht allgemeine Einigkeit, dass es sich bei dem Konflikt zwischen der Hisbollah auf der einen Seite und den israelischen Verteidigungsstreitkräften auf der anderen Seite um einen bewaffneten Konflikt handelt. Das ist unstrittig. Das Einzige, was diskutiert wird, was aber typisch ist, ob es sich um einen internationalen bewaffneten Konflikt zwischen Israel und dem Libanon handelt oder nur um einen nicht internationalen zwischen der IDF und der Hisbollah.
Das heißt, also humanitäres Völkerrecht ist anwendbar. Was bedeutet das jetzt? Da haben wir ja Spezialregeln und wir haben etwas allgemeinere Regeln, über die jetzt auch schon wild debattiert wird.
Ja, die Regelungen des humanitären Völkerrechts finden unbestreitbar Anwendung, sicherlich in Form des sogenannten Gewohnheitsrechts, aber auch besondere Verträge, die auch etwa für Israel verbindlich sind, weil diese Verträge von Israel ratifiziert worden sind. Und wenn wir da vielleicht mal vom Speziellen zum Besonderen gehen können, das bietet sich aus unterschiedlichen Gründen an. Wir haben hier das zweite ergänzte Protokoll zum UN-Waffenübereinkommen. Israel ist Vertragspartei und die Einordnung des Konflikts als international oder nicht international spielt bei diesem zweiten ergänzten Protokoll keine Rolle, weil es ausweislich seines Artikel 1 in beiden Arten von Konflikten anwendbar ist, sodass wir uns darüber also nicht weiter zu verhalten brauchen. Dieses Protokoll regelt die Verbote oder Beschränkungen des Einsatzes von Minen, also Landminen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen. Das Ganze ist 1996 ergänzt worden. Es gab also ein ursprüngliches Protokoll, das aber nur auf internationale bewaffnete Konflikte anwendbar war. Und da Israel die Ergänzung des UN-Waffenübereinkommens nicht ratifiziert hat, die eine Erweiterung auf jeden nicht internationalen bewaffneten Konflikt zur Folge gehabt hätte, können wir nur bei dem zweiten ergänzten Protokoll bleiben. So, Und ich hatte Ihnen ja gedroht oder angekündigt, dass es sich hier durchaus um ein sehr technisches Abkommen handelt. Das Problem, was wir zurzeit haben, das möchte ich direkt vorausschicken, ist, dass wir nicht genau wissen, wie die präparierten Pager funktioniert haben. Also sind sie aktiviert worden, dergestalt, dass sie nur scharf gestellt wurden durch das Signal, das sie empfangen haben, oder sind sie durch das Signal, das sie empfangen haben, zur Explosion gebracht worden? Das ist nicht ganz eindeutig. Deswegen müssen wir diese Unsicherheit immer im Hinterkopf behalten. Nun, es handelt sich bei diesen präparierten Pagern sicherlich nicht um Landminen, das ist klar. Sodass es sich hier nur um Sprengfallen oder um andere Vorrichtungen handeln kann. So, was ist eine Sprengfalle? Eine Sprengfalle wird definiert als eine Vorrichtung oder ein Stoff, die dazu bestimmt sind oder gebaut oder eingerichtet sind, zu töten oder zu verletzen und, jetzt kommt es darauf an, die unerwartet aktiv werden, wenn eine Person einen scheinbar harmlosen Gegenstand aus seiner Lage bringt oder sich ihm nähert oder eine scheinbar ungefährliche Handlung vornimmt. Das wäre eine Sprengfalle. Dafür hält das zweite Protokoll besondere Verbote vor. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie die zur Detonation gebracht worden sind. Wenn es sich also nur um ein Scharfstellen gehandelt haben sollte und die Pager erst explodiert sind, nachdem mit ihnen hantiert wurde, dann könnte man vertreten, dass es sich um Sprengfallen handelte. Damit sind sie ja noch nicht insgesamt verboten, um das direkt voranzustellen, sondern dann müssen wir dann auf die besonderen Regelungen eingehen. Wenn es anders gewesen sein sollte, dass die explodiert sind durch den Erhalt oder durch den Eingang des Signals, dann spricht vieles dafür, dass es sich um Sprengfallen handelt, weil ja dann die Explosion nicht durch eine Tätigkeit der jeweiligen Person herbeigeführt wurde, sondern eine Fernzündung. Denn das ist das Entscheidende. Wenn also es sich um solche anderen Vorrichtungen handelt, dann handelt es sich um handverlegte Kampfmittel und Vorrichtungen, die dazu bestimmt sind, zu töten, zu verletzen, ist klar. Oder und die von Hand durch Fernbedienung oder nach einer bestimmten Zeitspanne selbsttätig ausgelöst werden. Also je nachdem, welche Technik angesetzt worden ist, handelt es sich entweder um Sprengfallen oder um andere Vorrichtungen. So, das ist der erste wichtige Teil, wo man zwischen diesen verschiedenen Waffen unterscheiden muss.
Darf ich da noch ganz kurz einhaken?
Gerne.
Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es Stimmen, die sagen, diese Vereinbarung, dieses Zusatzprotokoll, das zweite Zusatzprotokoll zum UN-Waffenübereinkommen sei nicht anwendbar auf die Parteien, weil Hisbollah selbst das nicht unterzeichnet habe. Das heißt, Sie gehen jetzt davon aus, dass es trotzdem gilt oder in seiner gewohnheitsrechtlichen Ausprägung oder wie kommen Sie dann dahin, dass das greift?
Das ist ein Argument, das ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Denn Israel ist Vertragspartei. Israel befindet sich zumindest in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt mit der Hisbollah. Und vor dem Hintergrund ist Israel ohne Gegenseitigkeitserfordernis an diese Vorschriften gebunden. Also hier die Anwendbarkeit des zweiten Protokolls wegen der Nicht-Parteieigenschaft der Hisbollah zu verneinen, das ist eigentlich unerhört, weil keine der organisierten bewaffneten Gruppen auf dieser Welt jemals, es sei denn durch besondere Vereinbarung mit der staatlichen Konfliktpartei, hier eine quasi Vertragspartei geworden wäre oder gar Vertragspartei. Das hat die Anwendbarkeit dieser Regeln noch nie gehindert.
Es gibt, glaube ich, noch ein zweites Problem, was aufgeworfen wurde. Ich will es jetzt nicht personell zuschreiben, weil ich nicht sicher bin, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, dass aber Israel durch eine Erklärung die Anwendbarkeit beschränkt hätte auf das Gebiet einer der hohen Vertragsparteien. Und da ließ es sich ja argumentieren, vielleicht Hisbollah ist keine Vertragspartei, dann wäre es nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie es jetzt mit Libanon und Syrien ist, ob diese Vertragsparteien wären. Aber was sagen Sie zu dem Argument allgemein? Geht das überhaupt oder ist so eine Erklärung eh nur politischer Natur?
Na, so ganz rein politischer Natur sind sie nicht, weil Israel hat in der Tat bei Ratifizierung auch dieses zweiten Protokolls sogenannte Erklärungen abgegeben. Und da gibt es zwei Arten von Erklärungen. Nämlich einerseits Vorbehalte und das andere wären Interpretationserklärungen. Der Vorbehalt bewirkt, dass bestimmte Vorschriften eines Vertrages für die erklärende Partei nicht zur Anwendung kommen. Das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Erklärung. Vor dem Hintergrund müsse uns die Erklärung, die Israel abgegeben hat bei der Ratifizierung des zweiten Zusatzprotokolls, des zweiten Protokolls zum UN-Waffenübereinkommen, man muss da sehr genau sein, mal genau anschauen. Wenn Sie mal sich eine Minute gedulden, dann werde ich Ihnen sofort sagen, was Israel wörtlich erklärt hat. Denn hier spielt natürlich auch der Wortlaut dieser Erklärung eine nicht unerhebliche Rolle. Bei der Ratifizierung des zweiten Protokolls hat Israel zunächst seine Erklärung zum ursprünglichen zweiten Protokoll bestätigt. Dann hat es Erklärungen zu Artikel 2 abgegeben, also zu Landminen. Dann hat es zu Artikel 3 Erklärungen abgegeben, die hier nicht relevant sind. Und mit Blick auf den hier interessierenden Artikel 7 hat Israel erklärt, dass sie sich weiterhin berechtigt fühlen, solche anderen Vorrichtungen einzusetzen, um etwa Lebensmittel oder Trinkwasser zu zerstören, die für die gegnerischen Streitkräfte oder gegnerischen bewaffneten Gruppen bestimmt werden. Also diese Erklärungen sind erst einmal irrelevant. Wenn wir uns die Erklärung Israels zum ursprünglichen zweiten Protokoll anschauen, dann hat sich Israel in der Tat zum Anwendungsbereich geäußert und hat hier gesagt, dass die Vorschriften des Übereinkommens und der Protokolle im grundsätzlich allen bewaffneten Konflikten zwischen den regulären Streitkräften eines Staates im Sinne des gemeinsamen Artikel 2 zur Anwendung kommen, wie aber auch in bewaffneten Konflikten nicht internationaler Art. Und hat grundsätzlich mit Blick auf Artikel 7 festgestellt, dass dieser Artikel 7 der Konvention, nicht des Protokolls, nicht zur Anwendung kommt. Im Übrigen hat Israel noch hervorgehoben, dass die Anwendbarkeit des Übereinkommens seiner Protokolle den Rechtsstatus der beteiligten Parteien nicht in irgendeiner Weise ändere oder sich darauf auswirke, und hat im Übrigen erklärt, dass es auf die vernünftmäßigerweise zur Verfügung stehenden Informationen zur Zeit des Einsatzes ankomme. Insofern also sehen wir, wie du bald, haben die Erklärungen Israels nicht bewirkt, dass das zweite ergänzende Protokoll in diesem bewaffneten Konflikt nicht anwendbar wäre.
Okay, gut, dann fasse ich zu dem Punkt zusammen, Zusatzprotokoll 2, anwendbar, trotz aller Probleme, die teilweise aufgeworfen werden. Und Sie sagen auch, diese explodierenden Geräte seien, wenn ich es richtig verstanden habe, entweder Sprengfalle oder andere Vorrichtungen, je nachdem, wie das dann im Sachverhalt sich aufklären lässt, theoretisch. Richtig.
Weil wir nicht genau wissen, wie sie zur Explosion gebracht worden wird. Mhm.
Dann haben wir den Komplex abgeschlossen. Jetzt haben wir aber ja noch weitere Regeln im Völkerrecht, die betroffen sein könnten. Achso, wir sind noch nicht fertig.
Bitte. Um Gottes Willen. Das war jetzt erstmal der erste Schritt, der getan werden musste. So.
Okay.
Und wenn wir uns jetzt die konkreten Verbote des zweiten Zusatzprotokolls anschauen, dann sind wir beim Artikel 7. Und der Artikel 7 schreibt mit Blick auf sowohl Sprengfallen als auch andere Vorrichtungen vor, dass es verboten ist, diese Einsatzmittel in Form von scheinbar harmlosen, beweglichen Gegenständen einzusetzen, die eigens dazu bestimmt oder gebaut sind, Sprengstoff zu enthalten. So, jetzt könnte man natürlich, und das scheint auch die Mehrheitsmeinung meiner Kolleginnen und Kollegen zu sein, sagen, naja, dann ist es auf jeden Fall so, dass diese Pager ja scheinbar harmlose Objekte sind. Die sind mit Sprengstoff versehen worden und sind wie auch immer zur Explosion gebracht, sodass es hier also ein Verstoß gegen den Artikel 7 Absatz 2 zu bejahen gelte. Hier möchte ich aber ein bisschen zur Vorsicht mahnen. Denn wenn es sich um andere Vorrichtungen handeln sollte, dann sagt der englische Wortlaut manually emplaced, im Deutschen handverlegt. Hier ist es aber so, dass die Mitglieder der Hisbollah ja mit diesen Pagern ausgerüstet worden sind, um etwa durch die israelischen Streitkräfte nicht entdeckt werden zu können und so ihre militärische Kommunikation durchführen zu können. Ob also hier es sich tatsächlich um solche anderen Vorrichtungen handelt, weil die ja von denen wahrscheinlich in der Tasche getragen oder in der Hand gehalten wurden, ob die also verlegt worden sind, darüber kann man vortrefflich streiten. Und bei den Sprengfallen wäre es natürlich anders. Denn da ist von verlegt nicht die Rede, sondern da reicht es, wenn die entsprechend konstruiert, gebaut oder dazu bestimmt sind. Also Sie sehen, dass diese Unterscheidung zwischen Sprengfallen und anderen Vorrichtungen sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn es sich um andere Vorrichtungen handelt, wird man ja mit guten Argumenten einen Verstoß Israels gegen den Artikel 7 Absatz 2 verneinen können. Wenn es sich jedoch um Sprengfallen handelt, dann könnte man ihn sehr wohl bejahen.
Wenn ich Sie jetzt aber so höre bei der Auslegung, dann stelle ich doch fest, im Grunde sind diese Verträge ja auch ein Stück weit überfordert mit dem, was Ihnen jetzt hier die Realität in Gestalt dieser explodierenden Pager serviert hat. Ne? Weil wenn man jetzt sagt, so ist das jetzt verlegen oder nicht, also selbst wenn man jetzt das irgendwie bejaht, so richtig im Kern des Wortlauts liegt es wohl ja nicht, wenn sich jemand einen Pager in die Tasche steckt und der danach explodiert. Ne? Also salopp formuliert.
Naja, Herr Wiedewelt, wir müssen bedenken, dieses ergänzte zweite Protokoll diente ja vornehmlich dem Zweck, die dann später in Ottawa vereinbarten Regeln zu Antipersonenminen etwas abzuschwächen und hier sozusagen denen zuvorzukommen, was ja dann im Ergebnis nicht geklappt hat. Insofern müssen Sie auch bedenken, dass im Rahmen des Übereinkommens über konventionelle Waffen ein Einstimmigkeitsprinzip zur Anwendung kommt, was in Ottawa nicht erforderlich war, weil es eine eigenständige Konferenz war. Vor dem Hintergrund lag also der Fokus eindeutig auf Landminen und insbesondere Antipersonenminen, sodass man also sich bei den Sprengfallen und den anderen Vorrichtungen mehr oder weniger an das gehalten hat, was man schon vorher vereinbart hatte. Und man hat hier dem Ganzen nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Auch irgendwie nachvollziehbar. Damals war ja so eine Gestaltung wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wenn man jetzt annähme, man kommt mit Klimmzügen da irgendwie raus als Israel und man hat sozusagen gegen dieses Abkommen nicht verstoßen, weil es eben hier und da im Sachverhalt dann anders gelagert ist, dass es nicht umfasst ist. Was käme denn dann noch in Betracht? Oder kommt da noch was in Betracht?
Wir haben natürlich die allgemeinen Grundsätze des humanitären Völkerrechts. Und der wichtigste Grundsatz des allgemeinen Völkerrechts ist der Unterscheidungsgrundsatz. Das heißt, Angriffe sind gegen zulässige militärische Ziele zu richten. Und natürlich ist die Explosion eines Pagers oder auch eines Walkie-Talkies, das war ja kurz danach, ist sicherlich ein Angriff gegen die entsprechenden Personen. Da brauchen wir nicht lange drüber zu streiten. Die Frage ist jetzt, wie genau waren die Informationen, die Israel hatte, mit Blick auf die Adressaten der Pager und dann auch später der Walkie-Talkies. Hier gibt es immer noch eine Meinungsverschiedenheit in der Gemeinschaft der Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler. Wer ist die Hisbollah und wie sind ihre Mitglieder rechtlich einzuordnen? Während einige sagen, nur der militärische Flügel sei eine organisierte bewaffnete Gruppe, sodass nur deren Mitglieder zulässige militärische Ziele Kraft ihres Status, nämlich Kraft ihrer Mitgliedschaft seien, ist die eine Auffassung. Die andere Auffassung, die aber heute nicht mehr von allzu vielen vertreten wird, ist die, dass alle Hisbollah-Mitglieder Mitglieder einer organisierten bewaffneten Gruppe und daher zulässige militärische Ziele seien. Nun, da auch fehlen uns wieder die Informationen, Herr Wiedewelt. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich bin durchaus der Meinung, dass der Mossad ein recht guter Geheimdienst ist, sollte er hinter diesen Operationen stecken und seine Aufklärungsmittel sicherlich beachtlich sind. Wie genau die in der Lage waren, die Hisbollah-Mitgliederschirm zu identifizieren, die dann letztlich in den Besitz der Pager gekommen sind, kann ich nicht sagen. Allerdings muss man eins berücksichtigen. Da diese Pager ja eigens zu dem Zweck angeschafft wurden, der israelischen Aufklärung zu entgehen und weiterhin militärisch kommunizieren zu können, spricht natürlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass nur diejenigen Hisbollah-Mitglieder in den Besitz solcher Pager gebracht wurden, die auch tatsächlich dem militärischen Flügel angehören. Aber weiter will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, denn da bewegen wir uns schon stark im Bereich der Spekulation.
Gut, wenn man jetzt davon ausgeht, das war relativ gezielt, kann es ja trotzdem gut sein, dass Unschuldige verletzt wurden. Ist das dann noch zulässig? Also ich habe zum Beispiel Stellungnahmen gelesen, die haben gesagt, naja, wenn man eine Granate schmeißt, ist das auch nicht per se unzulässig, auch wenn dabei per se immer die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Unschuldige verletzt werden bei einer Granate, vielleicht sogar noch viel mehr als bei einem explodierenden Pager. Wie sehen Sie das?
Ja, völlig richtig. Also zum einen sieht auch der vorhin schon genannte Artikel 7 des zweiten Protokolls hier eine Einsatzregel vor. Und danach ist es verboten, die Waffen, die hier in diesem Übereinkommen geregelt sind, in einer Stadt, einem Dorf oder einem sonstigen Gebiet, in dem Zivilpersonen ähnlich konzentriert sind, einzusetzen. Okay, aber dann gibt es Ausnahmen. Und die erste Ausnahme lautet, es sei denn, dass sie an oder in unmittelbarer Nähe von militärischen Zielen angebracht sind. Und wenn wir jetzt die entsprechenden Hisbollah-Mitglieder als zulässige militärische Ziele einordnen, denn das sind nicht nur Objekte, sondern auch Personen, dann wäre gegen diese Vorschrift nicht verstoßen worden. Damit kommen wir zurück auf die allgemeinen Grundsätze. Und da sind wir bei dem berühmt-berüchtigten Kollateralschaden.
Glauben Sie denn jetzt eigentlich, dass irgendetwas davon jemals von einem Gericht verhandelt werden wird? Vielleicht die israelische Justiz selbst, die ja nun auch sich immer mal wieder über Fälle beugt, die das israelische Militär jedenfalls betreffen, oder vielleicht ein internationales Gericht?
Nun, da wir ja nicht wissen, wer es genau zu verantworten hat, ist das auch wieder ein bisschen spekulativ. Ich stimme Ihnen aber zu, wenn es die israelischen Streitkräfte gewesen sein sollten, ist es nicht auszuschließen, dass hier die Militärjustiz durchaus eine Untersuchung vornimmt und möglicherweise auch Konsequenzen zieht. Bei dem israelischen Geheimdienst ist es wahrscheinlich nicht so. Aber auch das ist spekulativ. Und dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage nach der Anwendbarkeit des Völkerstrafrechts. Ja, natürlich, aber A, ist Israel nicht Vertragspartei. Natürlich haben wir die Hamas im Gazastreifen, aber ist ja nicht die Hamas, auch wenn die Hisbollah behauptet, nur zur Unterstützung der Hamas tätig zu werden, sodass wir auch über die Mitgliedschaft Palästinas im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht unbedingt dahin kommen.
Dann sieht es fast so aus, als würde das, was der Geheimdienst macht, weiterhin geheim bleiben, sowohl in Sachverhaltshinsicht als auch im Hinblick auf mögliche zuständige Gerichte. Betrübliche Aussicht, aber zumindest haben wir ein bisschen Licht in dieses Dunkel geworfen. Vielen Dank, Professor von Heinschel-Heineck. Vielen Dank.
Wie du willst. Ich danke Ihnen.
Wandern wir von der weiten Welt ins ländliche Schleswig-Holstein, wo demnächst der Weg zu Gericht recht weit werden könnte. Da gab es gestern nämlich einen richtigen Aufreger, Max.
Ja, richtig. Wir nehmen ja am Donnerstag auf und am Mittwoch hat das schleswig-holsteinische Justizministerium angekündigt, bis 2026 die Fachgerichtsbarkeit in Schleswig-Holstein, Zitat, örtlich weiter zu konzentrieren. Was bedeutet das? Ähnlich wie die Verwaltungsgerichtsbarkeit will man künftig jetzt auch bei der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit die Gerichte an einem einzigen Standort zusammenziehen. Es geht also um 4 Sozialgerichte im Land, Itzehoe, Kiel, Lübeck und Schleswig. Und um 5 Arbeitsgerichte, Elmshorn, Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster. Die sollen dann alle in einem Fachgerichtszentrum untergebracht werden, zusammen mit noch einem großen Verhandlungssaal, der irgendwie für Strafverfahren genutzt werden soll. Also man will das alles sehr stark bündeln. Wo genau das dann sein soll, dieses Fachgerichtszentrum, das ist noch nicht klar. Dort, wo die Verwaltungsgerichtsbarkeit Schleswig-Holstein jetzt sitzt, da soll dann wiederum in einem anderen Fachgerichtszentrum das Finanzgericht die jetzt frei werdenden Räume des bis dato dort noch befindlichen Sozialgerichts übernehmen. Also man zieht das quasi alles in 2 Standorten jetzt zusammen.
Das ist ja ein ziemlich heftiger Einschnitt. Warum macht man das?
Das Ministerium begründet die Konzentration mit notwendigen Einsparungen im Landeshaushalt. Also mit der gleichen Ankündigung hat man auch bekannt gegeben, dass man 25 neue Planstellen bei den Staatsanwaltschaften, die ja notorisch besonders überlastet sind, schaffen will. Aber da die Haushaltslage nun mal nicht besonders gut ist, auch in Schleswig-Holstein, will man dafür jetzt die Strukturen der Gerichtslandschaft verschlanken und für die Zukunft effizienter aufstellen. So schön hat das die Justizministerin Kerstin von der Decken von der CDU erklärt. Dass die Gerichtsgebäude auch einen erheblichen Sanierungsstau aufweisen, spielt wohl dabei eine Rolle. Zudem wäre es schwieriger, diese immer kleiner werdenden Organisationseinheiten personell aufrechtzuerhalten, hat sie gesagt. Übrigens wird es auch bei den Fachgerichten wohl nicht bleiben, sondern es wurde gleichzeitig angekündigt, dass das Justizministerium in den nächsten Jahren sich auch mal die Anzahl der Amtsgerichte anschauen will und schauen, ob man da nicht perspektivisch ein bisschen reduzieren kann. Man will da wohl runtergehen auf dann nur noch ein Amtsgericht pro Landkreis. Und dazu will man jetzt prüfen, ob und in welchem Umfang durch die Zusammenlegung von Amtsgerichten Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsvorteile erzielt werden können. Das hat dann auch wohl mit dem hohen und, wie es heißt, derzeit nicht finanzierbaren Sanierungsbedarf eben derer Gerichte zu tun und einigen ausläufenden Mietverträgen an einzelnen Standorten.
Also es geht ums Geld. Was sagen denn die Justizbediensteten selbst dazu? Die müssen ja jetzt eigentlich im Zweifel umziehen, oder?
Genau, die sind natürlich nicht so ganz begeistert, um es vorsichtig auszudrücken. Sie haben wohl von all dem auch nichts gewusst. Also hat sie wohl relativ unvorbereitet getroffen. Und dementsprechend sind die Justizbediensteten nun sauer, dass sie da so vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Die Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes, Dr. Christine Schmehl, hat in einer Mitteilung auch erklärt, sie sei entsetzt und bezeichnete das Vorhaben des Justizministeriums als Gutsherrenart.
Da wäre man wohl gerne eingebunden worden in die Entscheidungsfindung.
Ja, denn jetzt ist es nun mal so, dass mehrere hundert Beschäftigte von insgesamt 10 betroffenen Fachgerichten mehr oder weniger unangekündigt bald quer durchs Land versetzt werden. Schmehl fragte dazu in der Mitteilung, wie kann man über die Köpfe aller Betroffenen hinweg einfach so am grünen Tisch derart weitreichende Veränderungen beschließen. Diese Kommunikationsweise, sagt sie, erschüttere das Vertrauen der Justizbeschäftigten nachhaltig und entspreche nicht dem 21. Jahrhundert, sondern der Kaiserzeit.
Das lassen wir mal so stehen, aber auch für Menschen, die zu Gericht wollen, bedeutet das ja erstmal nichts Gutes. Wir diskutieren ja immerhin über den Zugang zum Recht, die Möglichkeit, eine Streitigkeit von der staatlichen Justiz lösen zu lassen. Das sollte ja eigentlich gerade niederschwelliger werden und ist eine Sorge, die ja alle umtreibt gerade. Dazu passt es doch jetzt nicht, dass man Standorte streicht.
Ja, das ist natürlich so. Also die Eingangszahlen an den Gerichten werden oder gehen auch schon zurück, werden weiter zurückgehen wohl. Das hat die Bundesregierung ja auch schon gegengesteuert hat. Man hat ja die Streitwertgrenze für die Amtsgerichte angehoben jetzt. Also man will sich dem ja eigentlich entgegenstellen, dass die Leute weniger zu Gericht gehen und will gerade, dass die Menschen ihr Recht vor ordentlichen Gerichten durchsetzen können und nicht auf andere Möglichkeiten der Konfliktbeilegung irgendwie ausweichen. Außerdem spielt es ja dann auch für die Menschen, die zu Gericht wollen, keine Rolle, ob jetzt das Amtsgericht in ihrem Ort oder in ihrem Einzugsbereich grundsätzlich weniger Eingangszahlen hat, sondern wenn ich ein rechtliches Problem habe, und das sind ja dann mitunter auch ganz existenzielle teilweise, dann ist es schon wichtig, dass ich jetzt keine Weltreise zum nächsten Gericht machen muss. Jetzt kann man natürlich fairerweise einwenden, gut, Schleswig-Holstein ist kein besonders großes Bundesland. Es hat 15.000 und ein bisschen Quadratkilometer, ist damit wohl das zweitkleinste deutsche Flächenland. Aber wenn ich jetzt von Itzehoe nach Lübeck muss, ich habe eben mal den Google-Routenplaner angeschmissen, dann bin ich da Pi mal Daumen bei 2 Stunden mit dem Zug oder mit dem Auto. Also ist nicht ganz unerheblich.
Ich hätte dir das aus eigener Anschauung sagen können. Ich komme ja aus der Gegend, ich bin ja in Itzehoe geboren und die Strecke nach Lübeck ist tatsächlich pain in the ass, um es mal fachlich auszudrücken, weil man die ganze Zeit Landstraße fährt und waghalsige Überholmanöver bei irgendwelchen Milchkarren machen muss. Also wirklich, das ist kein Spaß.
Ja, es ist nicht nur pain in the ass, wie du es so schön formuliert hast, sondern es geht auch ins Geld, beziehungsweise es macht Prozesse auch teurer. Das hat mir heute Morgen noch am Telefon Dr. Jürgen Krüger, der Pressesprecher der Rechtsanwaltskammer Schleswig Holstein gesagt, den habe ich nämlich mal dazu befragt, wie sich das denn so auswirkt auf den Zugang zum Recht aus der anwaltlichen Sicht. Und er hat mir gesagt, letzten Endes entfernt sich die Justiz damit so ein Stück weit vom Bürger. Also nicht nur, dass die Gerichte nicht so greifbar sind für die Leute, weil sie weiter weg sind, sondern ganz handfest entstehen auch höhere Kosten, sagt er, und längere Fahrtwege. Höhere Kosten deshalb, weil natürlich vom Arbeitsgericht zum Beispiel muss jede Partei erstmal ihre Kosten selbst tragen. Und wenn dann die Anwälte weiter reisen müssen, entstehen dann natürlich höhere Kosten für die Anwälte, die dann die Mandanten letzten Endes tragen müssen. Außerdem sagt er, es ist ja auch so, vom Arbeitsgericht muss ich schon zum Gütetermin in der Regel persönlich erscheinen. Also das heißt, ich muss wirklich hin, wenn ich mich da streiten will. Und wenn ich dann so eine Strecke vor mir habe, wo man, ich weiß nicht, was hast du gesagt, was muss ich da alles überholen?
Trecker vor allen Dingen, ne?
Ja, Trecker, genau. Also dann wird es jedenfalls nicht ganz gemütlich.
Kann man denn jetzt wenigstens noch die Beschäftigten irgendwie einbeziehen und mit denen mal sprechen?
Ja, in der Mitteilung heißt es zumindest, man werde vor dem Gesetzgebungsverfahren auch einen Anhörungsprozess durchführen. Also ich denke mal, dass man da zumindest noch einige Stellungnahmen einholen wird.
Aber die Entscheidung selbst steht offenbar fest, sonst hätte man sie ja nicht so konkret kommunizieren können, oder?
Genau, und deshalb scheint auch der Richterverband da wenig Hoffnung zu haben, dass man noch auf die Entscheidung Einfluss nehmen kann. Also der Zeitplan steht ja auch schon bis 2026. Das ist ja ziemlich bald, soll das Ganze umgesetzt sein. Da hat man auch schon Zweifel dran geäußert von Seiten der Richterschaft, wie realistisch das denn ist. Und also, weil das ja ein sehr schneller Umzug ist, der schon mit hohem Aufwand verbunden ist. Aber es ist nun mal so beschlossen. Es geht also letzten Endes wohl nicht mehr ums Ob, sondern nur noch ums Wie.
Wir kennen das von Anwaltstagen. Die Welt kann komplett in Flammen stehen. Das Thema, das die Anwälte wirklich von den Stühlen reißt, dreht sich um Vergütung. Insofern hätte diese BGH-Entscheidung eigentlich den Podcast eröffnen müssen. Karlsruhe hat nämlich eine Vergütungsvereinbarung für unwirksam erklärt, in der ein Anwalt RVG-Sätze mit Stundensatz kombinierte.
Okay, warum war die Vereinbarung dann unwirksam?
In einer Nussschale erklärt, solche Vereinbarungen seien intransparent, sagten die Karlsruher Richter, benachteiligen den Mandanten unangemessen und deshalb gelte für alles weitere RVG. Jetzt wird also das, was da noch offen stand, über RVG abgerechnet. Das RVG dürfe dabei aber nicht höher liegen als der vereinbarte Stundensatz. Also es besteht keine Chance, dass der unterlegene Anwalt jetzt hier noch irgendwie positiv da rausgeht.
Ja, ich habe noch dunkle in Erinnerung, dass der EuGH sich ja auch schon mal zu diesen Vergütungsvereinbarungen geäußert hat. Spielen denn die Vorgaben aus Luxemburg dafür auch eine Rolle?
Genau, das könnte man meinen. Der EuGH hatte da Vorgaben gemacht, verlangte Zwischenrechnungen. Da geht der BGH nicht mit. Also er sagt das dazu, aber diese Zwischenrechnungen, dass die jetzt fehlten, das führte nicht zur Unwirksamkeit und das alleine begründet keine Intransparenz. Ist natürlich ganz wichtig, dass jetzt also nicht diverse Vergütungsvereinbarungen einem um die Ohren fliegen, weil der EuGH dazu ernst genommen wird. Allerdings sagt der BGH, solche Zwischenrechnungen seien tunlich. Und da habe ich wieder eine kleine sprachkritische Anmerkung, die ich mir nicht ganz verkneifen kann. Man sollte sich nicht wundern, wenn Menschen Juristen nicht mehr verstehen, denn tunlich erklärt der deutsche Duden sei veralternd selten. Und der BGH schreibt sogar, die Beweispflicht des Anwalts erfordere Zeitabrechnung, die sei weithin üblich und lasse daher Erteilung regelmäßiger Zwischenrechnungen tunlich erscheinen. Also ich weiß nicht, wer diese Sprache pflegt und wen sie betreffen soll. Man kann vielleicht argumentieren, dass der BGH hier die Anwälte selbst anspricht und dann mag es irgendwie okay sein. Aber meine Sprache ist es nicht.
Ja, die Anwälte unterhalten sich eben noch auf einem anderen Deutsch, könnte man meinen.
Das Urteil muss ja auch niemand lesen, denn Martin Huff hat es für Beck aktuell aufbereitet. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Henrik, hast du eigentlich auch manchmal das Bedürfnis, ein wenig, ich sag mal, Dampf abzulassen, wenn du mit dem Finanzamt zu tun hast?
Absolut. Deswegen habe ich eine Isolierschicht dazwischen, nämlich den Steuerberater, der uns übrigens hört, möchte ich an dieser Stelle sagen. Also ganz liebe Grüße dorthin. Die Belege, die ich noch schulde, die kommen demnächst, wirklich ganz versprochen.
Ja, also ich denke, es geht vielen so, dass der Kontakt mit dem Finanzamt nicht immer erfreulich ist und dann auch Emotionen hervorruft, in welche Richtung auch immer. Behörden und vermutlich auch nicht zuletzt Finanzämter sind ja nach eigenem Bekunden auch immer öfter mit sehr aggressiven Auftreten von Bürgerinnen und Bürgern konfrontiert. In den meisten Fällen, vermute ich aber, wird es nicht so eskalieren wie in einem Fall, den am Mittwoch der dritte Strafsenat des BGH zu entscheiden hatte. Da ging es nämlich um eine ehemalige Anwältin, die in einem 339 Seiten starken Schreiben an das Finanzamt die Massenvernichtung europäischer Juden im Zweiten Weltkrieg geleugnet hatte.
Hoppala, was hat denn das Finanzamt mit der Vernichtung von Juden im Dritten Reich zu tun?
Das wird wohl zumindest, was die Öffentlichkeit anbelangt, wird das wohl ihr Geheimnis bleiben. Ich habe das Schreiben natürlich nicht gelesen. Sie hat das aber tatsächlich in einer Steuerangelegenheit verschickt, also stil echt per Fax an das Finanzamt in München. Und auf den Seiten 36 bis 89 dieses riesigen Konvoluts soll sie dabei mehrmals, so wirft es ihr jedenfalls die Staatsanwaltschaft vor, den geschichtlich anerkannten Holocaust im Zweiten Weltkrieg in Abrede gestellt haben. Außerdem hat sie sich dann wohl auch noch, wie man das so macht, abfällig über Ausländer geäußert und wohl auch die Corona-Politik in irgendeiner Weise thematisiert.
Man kann sich das lebhaft vorstellen. Das klingt so ein bisschen nach Reichsbürgerrechtsaußen.
Ja, es hat den Anschein, ne? Also die Frau war wohl auch schon anschlägig vorbestraft wegen Volksverhetzung, wenn ich es richtig mitbekommen habe aus der Berichterstattung. Wegen dieses ganzen Reichsbürger-Anscheins ging das Ganze dann wohl auch zur Polizei und ist dann schließlich bei der Staatsanwaltschaft gelandet, die dann Anklage erhoben hat. Und vor dem BGH ging es jetzt darum, ob sie sich damit wegen Volksverhetzung nach § 130 StGB strafbar gemacht hat. Denn danach ist grundsätzlich auch das Leugnen von Verbrechen im Nationalsozialismus unter Strafe gestellt, ebenso wie die Verbreitung von Schriften mit einem solchen Inhalt. Es reicht aber nicht, wenn ich dir jetzt morgens um 2, Henrik, nach einer weiteren Nacht in Verschwörungsforen eine wütende E-Mail schicke, sondern erst dann, wenn ich die Äußerung auch wirklich verbreite.
Ja, verbreiten, das ist ja so ein Klassiker bei diesen ganzen StGB-Tatbeständen, auch bei Pornografie-Tatbeständen ist es ja sehr wichtig. Was heißt das konkret, verbreiten?
Verbreiten meint, das sagt mir der gute Myko aus dem Hause Beck, für den ich hier ganz unverbindlich Werbung machen möchte, das zugänglich machen an einen größeren, nicht mehr kontrollierbaren Personenkreis. Also es reicht nicht aus, dass ich den Inhalt, diesen volksverhetzenden Inhalt jetzt an einzelne oder konkrete weitere Personen sende, wenn ich davon ausgehe, dass die das nicht weiter verbreiten werden. Also es geht so darum, dass ich dann die Kontrolle darüber habe, wer kriegt das. Und hier ging es jetzt eben darum, wie das zu sehen ist, wenn ich ein solches Schreiben eben an eine Behörde wie ein Finanzamt schicke. Die Staatsanwaltschaft war da der Ansicht, da gibt es schon eine gewisse Streuung, da man ja nie wisse, wie ein solches Schreiben jetzt innerhalb der Behörde vielleicht weitergeleitet werde. Am Ende könne das ja sogar in einem öffentlichen Prozess vielleicht vorgetragen werden.
Naja, man kann ja als Bürger auch eigentlich nicht wirklich abschätzen, wo das alles landet. Insbesondere so ein Inhalt wird ja wahrscheinlich in so einer Behörde gerne mal die Runde machen. Andererseits ist es ja meistens so, dass ich nicht zu 100% kontrollieren kann, ob jemand das, was ich nur an ihn schicke, weiterleitet. Also insofern stellt sich doch eine Abgrenzungsfrage, oder?
Stimmt, genau. Und damit hat sich dann auch erstmal die 4. Strafkammer des Landgericht München II in erster Instanz beschäftigt. Und die ist am Ende der Argumentation der Verteidigung so ein Stück weit gefolgt, dass eben nicht jede theoretische Streuungsmöglichkeit ausreicht, um die Strafbarkeit zu begründen, sondern sie hat entschieden, hier es ist kein Verbreiten, weil sich eben im Finanzamt nur wenige Menschen mit diesen Ausführungen befassen würden. Und das war auch noch ein entscheidender Punkt, diese auch einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Schließlich seien ja gerade Steuerdaten eben hochsensibel. Zudem sei auch das Dokument als Einspruch zu einem Steuervorgang gemeint gewesen und auch so behandelt worden. Also ich vermute mal auch dann innerhalb der behördlichen, der Zuständigkeit oder der Geschäftsverteilung in der Behörde.
Wie hat der Bundesgerichtshof das Problem jetzt gelöst?
Der ist dem gefolgt. Also der hat auch den Tatbestand der Volksverletzung hier nicht als erfüllt angesehen, weil das Schreiben eben nur einen begrenzten Kreis an Empfängern erreicht habe und damit kein Verbreiten im Sinne der Vorschrift vorliege. Der Tatbestand, sagt der BGH, sei nämlich nur dann erfüllt, wenn betreffende Äußerungen in einer bestimmten Weise getätigt würden. Die ehemalige Anwältin habe hier nur mit einer Kenntnisnahme des Inhalts durch den zuständigen Sachbearbeiter beim Finanzamt oder möglicherweise, wenn sie das geahnt hat, auch noch durch die Strafverfolgungsbehörden gerechnet. Das reiche aber jedenfalls nicht, um im Sinne von § 130 StGB diese Äußerung zu verbreiten. Was die Veröffentlichung im Prozess, die ich eben angesprochen hatte, angeht, da hat der Strafsenat auch was zugesagt. Er meint, das ändere nichts an der rechtlichen Einordnung, dass das kein Verbreiten sei, selbst wenn sie sich bewusst ausgemalt habe, dass es vielleicht zu einem Strafverfahren kommen werde, im Laufe dessen der Inhalt ihres Schriftsatzes weiteren Personen bekannt werde. Denn, so der BGH, nach Sinn und Zweck der Regelung der Strafbarkeit wegen Volksverhetzung könne das regelmäßig nicht tatbestandsmäßig sein.
Gut, also für Finanzämter ist das also eine eher düstere Nachricht. Wir haben noch ein paar Updates und die kommen jetzt.
Wir beginnen mit dem katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Einige werden sich noch daran erinnern, das war derjenige, der damals dieses Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien initiiert hatte und in der Folge dann vom spanischen Staat verfolgt wurde wegen des Vorwurfs der Rebellion. Er ist dann ja ins Exil geflohen nach Belgien. Letzten Endes war eine lange Geschichte, die wir jetzt hier nicht weiter ausbreiten wollen. Jedenfalls ist er bei der Wahl zum Europaparlament im Jahr 2019 gewählt worden, befand sich aber da auch immer noch im Exil in Belgien. Und das spanische Recht sah dann vor, dass er nach Madrid kommen musste, um als Parlamentarier vereidigt zu werden, um den Eid auf die spanische Verfassung abzulegen. Das hat er aus naheliegenden Gründen natürlich nicht getan. Und deshalb hat man ihn dann auch nicht auf eine Liste gesetzt, die man nach Brüssel gesendet hat mit den Abgeordneten, die Spanien entsenden würde. Der Parlamentspräsident, der damalige Präsident des Europäischen Parlaments, hat dann auch Puigdemont und einem anderen Separatisten, bei dem das Gleiche geschah, den Zugang zum Parlament, also ihr Abgeordnetenmandat, letzten Endes verweigert. Und dagegen sind die beiden vorgegangen und sind jetzt letzten Endes bis zum EuGH gegangen, der das Ganze aber abgelehnt hat. Also er hat der Nichtigkeitsklage gegen diese Weisung des Parlamentspräsidenten nicht stattgegeben. sondern hat gesagt, das sei letzten Endes eine Sache der spanischen Regierung gewesen, welche Parlamentarier man letzten Endes entsende. Und im Übrigen habe dadurch die Weisung des Parlamentspräsidenten keine Rechtswirkung gehabt, die man überhaupt anfechten könne. Also insofern eine Niederlage für Puigdemont. Gleichwohl macht es jetzt auch keinen Unterschied mehr, muss man sagen, da die Legislaturperiode natürlich vorbei ist und er ist jetzt auch heute nicht mehr im Parlament und dadurch hat das jetzt auf sein Mandat auch keine Auswirkungen mehr.
Und dann haben wir noch eine Nachreichung zur AfD, die ist brandaktuell, das findet sozusagen gerade heute statt, aber nur damit ihr wisst, worum es da ging oder geht. Die AfD möchte nämlich einen Landtagspräsidenten stellen im Erfurter Landtag. Zur Wahl stehen Wiebke Musal, die Kandidatin der AfD, 2018 wegen Betrugs verurteilt, was sie jetzt natürlich auch angekreidet wird, und Thaddäus König, der Kandidat der CDU, dessen Wahl aber auch BSW, SPD und Linke befürworten. Was passiert denn nun, wenn ein Kandidat der stärksten Fraktion nicht gewählt wird? Das ist das Problem. Das ist nämlich nicht eindeutig geregelt. Die Landtagsverwaltung hatte gesagt, ab dem dritten Wahlgang sollen andere Fraktionen Kandidaten aufstellen können. Die AfD sagt, das geht so nicht. Das seien Taschenspielertricks. Und deswegen wollten nun CDU und das BSW einen Änderungsantrag zur Geschäftsordnung des Landtags einbringen, um nämlich irgendwie diese Sache zu klären. Es gibt einfach da ein Problem, denn die AfD sagt, Abstimmung vor der Wahl des Landtagspräsidenten, das geht nicht. Landtagsverwaltung selbst sieht das naturgemäß anders. Sie sagt, mit einem Zusammentritt des Landtags könnte der Kraft seines Selbstorganisationsrechts frei die Geschäftsordnung ändern. Und das betreffe natürlich auch die Geschäftsordnungsautonomie. Eröffnet werden kann ja schließlich der Landtag durch den Alterspräsidenten. Wie diese Gemengelage nun ausgeht, werdet ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich schon wissen. Wir verweisen noch auf einen Aufsatz von Fabian Michel auf dem Verfassungsblog. Der beschreibt dort ein bisschen die Lage und sagt, dass die Geschäftsordnung sowieso durch Diskontinuität außer Kraft träte. In der Sache müsste der Landtag sich also sowieso immer wieder eine neue Geschäftsordnung geben, wenn er zusammentritt. Und die Tatsache, dass in der Geschäftsordnung so eine Art Fortwirkung geregelt sei, das sei ja, ich sag mal, Praktikabilitätsgründen geschuldet. Also wie das heute ausgeht, werdet ihr die Nachrichten entnehmen können, aber die rechtliche Einordnung habt ihr hier. Und damit sind wir durch diese Folge durch. Max, wie war es für dich?
Hat wieder mal Spaß gemacht.
Gut überlebt, oder? Ja. Spotify hat jetzt seit ein paar Wochen eine Kommentarfunktion. Da könnt ihr auch gerne reinsliden, so wie in anderen Podcast-Plattformen eure Kommentare hinterlassen. Lob, Feedback und Kritik wie immer an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Und ich übernehme jetzt die Aufgabe von Pia Lorenz und wünsche, bleibt uns gewogen.
Ciao.